Ihr hört Geschichten aus Aarau.
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte.
Hallo zusammen und hallo Simon.
Hallo Manuel.
Wir sind zwei Historiker und wir hocken im Studio von Kanal K und erzählen uns wieder mal eine Geschichte über Aarau. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen.
Macht nichts, es irrt dich ja, dass du unsere Termine einhaltest und dich ins Studio schleppst zum Aufnehmen.
So schlimm ist es dann auch wieder nicht, dass ich nicht mit Studio arbeite.
Zum Glück bist du im Studio, weil in dieser heutigen Geschichte, wenn du dort dabei wärst, wäre es nicht der ideale Ort, wo für deine Verkältung zuträglich wäre. Weil ich will mit dir heute über zwei Aarauer Expeditionen reden. Ich habe dir ein Bild mitgebracht und
okay.
Du kannst vielleicht mit einem Blick schon sagen, wo die Expedition hingeht. Schau mal.
Okay, also ich sehe den Aletschgletscher, also ja, den Alpenraum. Also der Aletschgletscher sieht recht gross aus im Vergleich zu heute wahrscheinlich.
Mhm.
Ja. Also ich würde jetzt mal sagen, es geht den Alpenraum irgendwie im frühen 19. Jahrhundert.
Sehr gut. Es geht ums Bergsteigen.
Aha.
Und du weißt, ich habe ja eine Schwäche für das. Gang auch gelegentlich gerne in die Berge.
Ja.
Das Thema, das mich schon lange ein bisschen umtreibt, ist eine Aarauer Alpinexpedition Anfangs 19. Jahrhundert, du hast das richtig gesagt, von der Familie Meyer.
Okay, klingt recht unscheinbar.
Ja, die sind ja in Aarau uns eigentlich ein Begriff. Es geht um die Familie von Johann Rudolf Meyer, Vater und Sohn. Der Sohn, der ja uns auch schon begegnet ist als Seidenbandfabrikant, als Erbauer von der Meyerstollen in Aarau.
Mhm.
Und er unternimmt zusammen mit weiteren Verwandten eine Expedition 1811 in Aletschgebiet und auf die Jungfrau. Und 1812 gerade nochmal eine.
Okay.
Ich will dir natürlich einerseits erzählen von den Erlebnissen und den Abenteuer, die Johann Rudolf Meyer auf diesen zwei Expeditionen erlebt, beziehungsweise seine Mitstreiter, die mit ihm unterwegs sind. Andererseits möchte ich auch auf die Reise oder auf die zwei Expeditionen selber schauen und auch ein bisschen die mediale Verbreitung, weil der Alpinismus befindet sich dort gerade ein bisschen in einem Wandel. Und Johann Rudolf Meyer, seine Jungfraufahrt, ist in mehrerer Hinsicht ein, so ein Aufbruch in eine neue Zeit. Ich gebe dir zuerst schnell einen kurzen Abriss, dass wir vielleicht ein bisschen besser verstehen, wieso 1811 und 12 die beiden Reisen so an einem Wendepunkt sind. Bis in die frühe Neuzeit sind die Alpen ein gefährlicher Ort gewesen, auch Mythen umrankt. Also im Mittelalter wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, in die Alpen zu gehen, einfach so zum Vergnügen. Sondern es war Hort von Sagengestalten, Naturgefahren natürlich auch. Gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Aletschgebiet zum Beispiel gibt es die Sage von der armen Seelen, die auf dem Aletschgletscher rumwandern, also eine Art Fegfeuer für die Verstorbenen, die dort rumwandern müssen und für ihre Sünden büssen. Nicht ein Ort, wo man sich aufhalten will. Also man geht nicht grundsätzlich in die Berge.
Mhm. Und nicht nur, eben, weil es gefährlich ist, sondern auch, weil es eben quasi ein gottloser Ort ist. Also die Natur allgemein hat durchaus einen religiösen Touch.
Auch, ja, genau. Also eine erste Veränderung gibt es schon in der Renaissance. Erste Gelehrte, die anfangen, die Alpenwelt erkunden, so ein bisschen die Alpenflora und Fauna zu erforschen. Der grosse Moment, wo man aber wirklich anfängt, jetzt die Alpen mehr zu begehen, ist im 18. Jahrhundert, in der Aufklärung.
Mhm.
Man fängt in dieser Zeit an, die Welt zu vermessen, Naturgesetze zu ergründen und dementsprechend auch Tiere, Pflanzen auch zu klassifizieren, zu beschreiben. Und das betrifft auch den Alpenraum. Bekannt ist dort zum Beispiel auch die Erstbesteigung von Mont Blanc in den 1780er Jahren durch den Genfer Naturforscher Horace-Bénédicte de Saussure. Mhm. Wo dort dann aber auch ganz viel Messgeräte mit aufträgt oder tragen lässt, weil er wird von ganz vielen Trägern begleitet, zum Luftdruck messen, zum Temperatur messen und so weiter. Es geht um eine wissenschaftliche Beschreibung. Das wissenschaftliche Interesse zieht sich weiter ins 19. Jahrhundert. Gleichzeitig mit der Romantik und der frühen Romantik entsteht jetzt ein bisschen ein gegenläufiges Interesse, also die Natur als einen schönen, erhabenen Ort zu bestaunen, zu erkunden. Du hast sicher Bilder vor Augen, vielleicht vom Kaspar David Friedrich in diesen Wäldern. Jetzt im Schweizer Kontext ist der Kaspar Wolf bekannt mit sehr eindrücklichen Bildern von den Grindelwaldner Gletscher, die sich so die Eismassen ins Tal schieben. Auch so einem Vertreter von eben dieser ehrfurchtsvollen, staunenden Sichtweise auf die Alpen. Und mit dieser auch Sichtwechsel von nicht nur wissenschaftlich, sondern immer mehr auch so ein bisschen Interesse im Sinne von Schönheit bewundern, entwickelt sich langsam ein bisschen der Alpentourismus im Zusammenhang mit den ersten Grand Tours, wo vermögende Briten, Adlige, ein gehobenes Bürgertum sich das kann leisten, so Europareisli zu machen und eben auch in die Alpen zu gehen. Und Mitte 19. Jahrhundert immer mehr anfangen, die Schweizer Berge zu besteigen. Mhm. 1857 wird der British Alpine Club gegründet, also ein Bergsteigerclub, wo es jetzt wirklich nur noch darum geht, Berge ums Bergsteigen willen zu besteigen. Und 1863 als Gegenentwurf der Schweizer Alpenclub.
Aha.
Wo auch in dieser Zeit, dann Mitte 19. Jahrhundert, sich zeigt, dass Bergsteigen, sportliche Betätigung in den Bergen, ein gesellschaftliches Phänomen von der Elite wird. Mhm. Unsere Expedition 1811, 1812, die beiden, die stehen jetzt eigentlich genau zwischen diesen beiden Phänomenen, also zwischen dem wissenschaftlichen Annäherung an die Natur, das Beschreiben, und nachher Freizeitvergnügen.
Aha.
Also Bergsteigen um des Bergsteigens willen.
Aha.
Ich habe gesagt, es ist ein Elitephänomen und ich glaube, man darf Familie Meier in dieser Zeit dazu zählen, als sehr vermögende Bürger in Aarau. Sie sind engagiert während der Helvetik, Seidenbandfabrikanten. Der Johann Rudolf Meier, Vater, er scheint auch schon so als Mäzen und Förderer der Wissenschaften. Sein Sohn ist dann auch an den Geowissenschaften interessiert, an der Geognosie. Und der Vater von ihm ist auch das erste Kartenwerk von der Schweiz, der sogenannte Atlas Suisse oder Meyer-Weiss-Atlas. Dort habe ich dir vorher den Ausschnitt gezeigt.
Okay, ja.
In den 1790er Jahren, wo er mitfinanziert und der Herr Weiss, der die Karten, die Vermessungen macht, der treibt sich zum Beispiel auch in den Alpen um. Der Johann Rudolf Meier hat einen Bericht geschrieben über seine erste Expedition und ich werde mich jetzt zuerst mal vor allem auf die fokussieren und dann nachher noch etwas zu der zweiten sagen. Das Hauptinteresse gilt Erforschen vom Gebiet zwischen dem Berner Oberland und dem Wallis, weil das in dem Sinn noch ein ziemlich weisser Fleck auf der Landkarte ist.
Verständlich.
Und man will auch vor allem den Zusammenhang von diesen Eisfeldern entdecken, also wie genau der Aletschgletscher, der Fieschergletscher, der Jungfraufirn, wie das alles verbunden ist dort oben. Weil so die einzelnen Zugänge, die kennt man, aber wie das alles zusammenkommt, das ist noch nicht genau klar. Was ihn auch interessiert, ist, ob man die dort liegenden höchsten Gipfel auch könnte ersteigen.
Aha.
Und da ist jetzt irgendwie ein wissenschaftliches Interesse, sondern einfach mal, können wir dort bergsteigen?
Aha. Ein bisschen die menschliche Grenze irgendwie auskundschaften.
Ja, genau. Und ein bisschen, man will auch rekognoszieren für spätere Touren. Und was sie dann veranlasst, 1811, ist, dass der Sommer offenbar sehr günstig war. Also lange Trockenzeiten, gutes Wetter für solche Abenteuer. Er interessiert sich natürlich eben für Geologie, ist auch forschungsinteressiert, aber er schreibt auch, dass er im Gegensatz zu den üblichen oder früheren Forschungsreisen jetzt verzichtet darauf, Forschungsausrüstung mitzuschleppen. So schreibt er, also Barometer, Vermessungswerkzeuge und so weiter lassen daheim, weil, Zitat, da wir selbst an der Möglichkeit zu zweifeln Ursache hatten, diesen steilen Eisturm in einer noch nie von Sterblichen besuchten Gegend zu ersteigen, aus billiger Furcht, uns eben durch diese vielleicht auch an den äußersten Wagestücken hindern zu lassen. Im Gegensatz zu zum Beispiel dem de Saussure, wo da seine Forschungsgeräte mit aufträgt, verzichtet Johann Rudolf Meyer bewusst darauf, damit sie sich ja nicht belastet mit so Sachen, sondern dass es dafür ihnen gelingt, die Gipfel zu ersteigen. Aha. Also man merkt, er ist eigentlich ein frühes Beispiel für die Leute, die dann immer mehr für die Freizeit oder auch ein bisschen fürs Vergnügen oder fürs Abenteuer in die Berge gehen.
Ja, und dann schon noch ein Rechtsabenteuer. Also ich würde auch mit moderner Ausrüstung mich nicht unbedingt auf die Gipfel getrauen. Ich weiss jetzt nicht, wie sportlich der Meyer zu dieser Zeit unterwegs war.
Ja, das können wir vielleicht am Schluss noch drüber reden. ob da auch alles, was sie da erzählen, wirklich möglich kann gewesen sein. Weil du bist nicht der Einzige, der nach der Expedition daran zweifelt hat, aha, dass ihnen das wirklich gelungen ist. Ich habe dir jetzt ja schon Karten gezeigt, aber um so ein eine Mental Map auszulegen. Man kann sich das Gebiet vereinfacht als ein Kreuz vorstellen.
Aha.
So. Im Schnittpunkt von diesen Schenkel befindet sich der Concordia-Platz.
Ja.
Auf dem Schenkel gegen Norden, mhm, steigt man auf über die Jungfrau-Firn zum Jungfrau-Joch. Und dort oben sind dann auch Jungfrau und Mönch.
Aha.
Wenn man den Schenkel gegen Süden geht, gegenüberliegend, folgt man dem Aletschgletscher Richtung Bettmeralp Aletsch Arena.
Mhm.
Wenn man jetzt vom Schnittpunkt vom Concordia-Platz gegen Westen geht, so für dich, dann würde man Richtung Lötschental rauskommen.
Aha.
Wenn man gegen Osten geht, kommt zuerst noch mal ein parallel verlaufendes Tal zum Aletschgletscher, das wäre der Fieschergletscher, wo nachher noch Fieschertal geht. Und wenn man dann wirklich den Schenkel gegen Osten von unserem gedachten Kreuz verfolgt, dann würden wir dort über den Oberaargletscher weiter bis zum Grimsel kommen.
Mhm. Ja.
Jetzt für damalige Zeiten ist das nicht ganz eine einfach zugängliche Region gewesen, weil heutzutage würden wir von Norden in das Gebiet. Man würde auf die Jungfrau-Joch fahren und dann von dort vielleicht mit Ski oder zu Fuß starten. Der Zugang von Norden her Richtung Concordia-Platz hat unsere Aarauer-Gruppe damals nicht gehabt. Das heisst, sie haben sich müssen überlegen, vom Grimsel her reinzulaufen oder vom Fieschertal her rauf, oder durchs Lötschental. Am 29. Juli reist der Meier von Aarau ab. Sie reisen über das Entlebuch, über das Haslital, auf den Grimselpass und von dort weiter auf Natersch, weil der Weg vom Grimselpass, den haben sie verworfen. Der Meier sagt dort dazu, dass sie, Zitat, eine unbekannte Wüste, wo der ewige Winter und Tod schweigend nebeneinander herrschen. Also kein Zugang für sie. Sie entscheidet sich dann am Schluss fürs Lötschental, mhm, und über den Zustieg durch die Lötschenlücke.
Ja. Aber schon nur das, also schon nur die Reise dorthin, stelle ich mir schon zu dieser Zeit relativ schwierig vor. Und die, ja, die sich ein bisschen auskennen, eben gerade auf den Pässen oder im Lötschental, ist jetzt auch nicht gerade mega, mega angenehm.
Es ist, ja, erstaunlich. Sie sind am 31. Juli im Lötschental und fangen dann an. Das sind 2 Tage Anreise, mhm, von Aarau.
Mhm.
Damals. Also eigentlich nicht so schlecht, für ja, das, dass sie ja über den Grimsel gereist sind.
Ja.
Was auch noch eine Route ist in dieser Zeit, ist über Gemmi und Leukerbad beispielsweise. Mhm. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass man länger gebraucht hätte, vor allem mit der Ausrüstung, die sie mitnehmen. Weil zu dieser Reisegruppe, wo er jetzt unterwegs ist, der Meier wird begleitet von 3 nicht genauer bekannten Personen aus Aarau. Die erwähnt er nicht in seinem Bericht. In Gut Tanne im Haslital stoss noch ein Bauer zu ihnen als Gepäckträger. Und im Lötschental erklären sich dann 2 Walliser Gämsli-Jäger bereit, sie zu führen. Also das werden eigentlich ihre Bergführer. Und diesen Gämsjäger wird auch nachher gesagt, dass sie sich relativ gut auskennen, weil sie auf ihrer Jagd, auf der Hochjagd, auch in die Regionen vorwagen. Mhm. Der Träger hat wahrscheinlich noch viel zu tragen gehabt, die anderen natürlich auch. Man nimmt nämlich Milch, Holz und Lebensmittel mit für mehrere Tage, wo man rechnet, dort zu sein. Zu der Ausrüstung gehört auch eine zerlegbare Leiter. Die Leiter hat man damals auch gebraucht, zum Beispiel zum Gletscherspalten überwinden. Mhm. Also man hat dann die so ein bisschen auf Schneebrücken können legen, wo man nicht ganz traut hat und so sicherer und stabiler drüber kommen oder eigenes Hindernis überwinden. Und was auch mitgenommen wird, ist neben Seile sogenannte Alpenstöcke. Das okay. sieht man oft bei Darstellungen aus dieser Zeit. Das sind so mannslange Holzstöcke, recht massiv, so ein bisschen wie Wanderstäbe. Nur, dass sie auf der einen Seite manchmal noch so einen eisigen Haken haben. Mhm. Also sie sind vielleicht so ein bisschen eine rudimentäre Vorform von Eispickel. Mhm. Also die helfen beim Klettern. Sind dort nützlich zum Abstützen. Der Johann Rudolf Meyer und seine Führer nutzen sie manchmal auch zum Seil dran befestigen, wenn sie sich noch einmal ein bisschen sichern können. Also so einen Allzweckstock für die Berge. Ja, sie brechen auf im Lötschental, steigen in 4 Stunden, so sagt er, offenbar bis zur Lötschenlücke. Vom Anfang vom Gletscher. Und der Gletscher ist damals fast bis in die Pfaffler Alp gekommen. Du weisst etwa, wo das ist. Das ist nicht sportlich. Wenn man heute schaut auf dem Skitourenportal vom SAC, sagt man von Platte auf Ski, sei es etwa 6 Stunden bis zur Hollandia-Hütte. Also die sind für da, dass sie in ein Gebiet gehen, wo es keine vorgegebene Kartenwerk und so hat, ziemlich zügig unterwegs gewesen. Sie sind auch gut ausgerüstet und geschützt gegen die Sonne, wo man sich muss auch gerade auf Gletschergebiet, wo ja dann die Sonnenbelastung viel höher ist, noch gut schützen. Sie decken da ihre Gesicht mit so dunklen Schutzbrillen. Und er sagt dann aber, der Johann Rudolf Meyer, Zitat, «Doch nur einer von uns behielt dies Schutzmittel auf der Reise bei. Das Auge der anderen gewöhnte sich an den Glanz, ohne den mindesten Schaden oder Schmerz davon zu leiden.» Du wirst noch hören, so gut wie er es da sagt, kommt es nicht raus für alle. Wo sie dann an den Lötschenlücken oben stehen am gleichen Tag, schicken sie ihre Begleiter aus Aarau zurück. Die sind offenbar in dieser ungewohnten Bergwelt nicht so wohl gewesen und sind ein bisschen geschmauch worden, dass sie gefunden haben, es ist besser, wenn sie die wieder heimschicken und da nicht mitzerren auf die Tour jetzt in die Gletscherwelt. Das Problem ist jetzt, sie kommen dort oben an und stellen fest, es sieht alles ein bisschen anders aus, als wenn man so von weitem die Berge anschaut. Und sie können plötzlich auch in der, Zitat, «Menge von Gebirgshörnern» die Jungfrau nicht mehr ausmachen. Sie wissen nicht, wohin. Das heisst, man teilt sich auf, die Gruppe, der Johann Rudolf Meyer und die beiden Bergführer und sein Bruder, der Hieronymus, der dabei ist, immer 2 und 2. Steigen jetzt in verschiedene Richtungen. Der Meier geht mit seinem Führer in Richtung Süden, der Jerome mit seinem Begleiter Richtung Mönch rauf. Also sie sind dort so beim Concordia-Platz vorbei und die einen so, die anderen so. Sie finden dann auch gemeinsam eine Möglichkeit, zur Jungfrau zu kommen. Der Meier sieht jetzt endlich von Süden her ein bisschen, welches das die Jungfrau muss sein. Und sein Bruder findet dann einen Zugangsweg. Sie beschließen aber, den Aufstieg noch zu vertagen und beziehen ihr ersten Nachtlader nördlich so vom Lötschengletscher bei der Vereinigung mit dem Aletschgletscher. Also so ein bisschen südlich von der Jungfrau. Kurz darauf aber schlägt das Wetter um. Es setzt einen Staubregen für einige Minuten ein, recht unangenehm. Und sie haben noch keine moderne Zelt zum Bivakieren. Und dass man sich so einen Eindruck machen kann, sage ich dir schnell, wie ihre Nacht ausgesehen hat. Sie haben mehr oder weniger ein Notbivak gemacht, haben Steine in 2 parallelen Wände hochgezogen, so ein bisschen am Hang. Dann haben sie ihre Alpenstöcke genommen und auf die beiden Mürli gelegt, um so ein Dach vorzubereiten. Sie haben über das ein Leintuch gelegt, ein schwarzes, das sie mitgenommen haben, um als Fahne auf dem Gipfel hissen. Und ihre Mäntel breitet sich über das Ganze aus. Also es ist wirklich, vielleicht hast du als Kind Hütte gebaut mit so irgendwelchen Tüchern. Ich stelle es mir ein bisschen so vor.
Jawohl.
Ja. Auch nicht so, dass man sich jetzt da erholsam anlegt, sondern mehr ein bisschen döset, bis man am nächsten Morgen wieder auf muss. Und er sagt auch, der Johann Rudolf Meyer, Zitat, «Wir schichteten uns, so gut es ging, neben und übereinander, um uns gegenseitig zu erwärmen.»
Hätte ich leider gemacht.
Ja, es bleibt dann nicht viel anders übrig. Am zweiten Tag soll sie jetzt auf die Jungfrau gehen und sie stehen im Morgengrauen auf, bewegen sich über die Jungfrau, Firn Richtung Jungfrau Jochhofen, um dann abzubiegen gegen Westen Richtung Jungfrau. Der aufkommende Föhn und Regen macht ihnen aber einen Strich durch die Rechnung, zwingt sie zur Rückkehr und der Schnee wird immer weicher, was ja dann auch das Risiko birgt, gerade auf dem Gletscher, wegen dem Einbrechen beispielsweise, sodass man um 2 am Nachmittag dann doch wieder zurück im Lager ist. Und sie nützen dann, so sagt er, die Zeit, um so ein bisschen durch die Landschaft zu steigen und weitere Erkundigungen einholen. Was sie dabei entdecken, ist zum Beispiel, dass es einen Übergang vom Aletsch zum Fieschergletscher gibt. Das ist die sogenannte Grünhornlücke. Die, die bergsteigen, kennen das wahrscheinlich. Und dass sie, was sie auch feststellen, ist, dass der Luther-Aar-Gletscher, der Finster-Aar-Gletscher und der Ober-Aar-Gletscher offenbar miteinander verbunden sind. Also so ein Interesse, wie die Gletscherwelt dort zusammenhängt, können sie eigentlich jetzt feststellen und ermitteln. Was aber der Johann Rudolf Meyer auch gerne gewusst hat, wo ihm noch nicht klar ist, ist, ob es möglich ist, aus dem Wallis einen Übergang nach Grindelwald zu finden, einen direkten Weg. Von dort kennt er nur sagen, das hat er jetzt noch nicht feststellen können.
Also da wäre eigentlich über die ganze Bergkette drüber.
Richtig, ja. Sein Urteil für weitere Bestiegungen von diesen Erkundungen ist, und das finde ich fast deprimierend, er sagt, auch zeigte sich klar, dass das finstere Aarhorn, der höchste aller uns umragenden Gebirgsgipfel, ohne besondere Schwierigkeiten zu ersteigen ist. Desgleichen der Mönch sowie die Wetterhörner. Und das finde ich jetzt schon gerade ein bisschen das Herzurteil, weil ich bin auch schon auf dem finsteren Aarhorn gewesen und ich habe gefunden, ja, also so einfach ist jetzt das nicht. Also ich finde jetzt, wenn er das so locker sagt, ja, ist jetzt ein bisschen fies, dass er das so betont. Aber ja, das war ja das Ziel gewesen. Sie wollen Sachen herausfinden, was man dort alles noch so könnte besteigen. Jetzt ist der dritte Tag und jetzt soll es auf die Jungfrau wirklich raufgehen. Als Vorbereitung schicken sie ihren Bauer aus Gut Tannen wieder zurück ins Lötschental. Der soll Holz, Milch und Lebensmittel in ihr Basislager von der ersten Nacht bringen. Und sie steigen jetzt auf zum Jungfrau-Firn. Und sie wählen die, würde man sagen, die etwa heutige Normalroute, wenn man jetzt auf die Jungfrau steigt, nämlich über den Rottalsattel. Der liegt südlich von der Jungfrau und ist nachher ein Sattel, wo man dann über den Grat zum Gipfel aufsteigt. Und der Meyer beschreibt den Weg über den Grat. Einzeln half einer dem anderen nach. Ein Gemsjäger kroch voran, befestigte in gewisser Höhe das Seil und die übrigen erleichterten sich dadurch das ziemlich steile und schauderhafte Nachklimmen. Das ist mal das eine. Gegen Mittag erreichen sie dann den Schlussgrat, sind schon langsam erschöpft, also sie sind sicher schon 6 Stunden unterwegs. Und jetzt auf dem Schlussgrat beschrieb der Meyer, wir setzten uns reitend auf diesen und glitten vorsichtig, halb sitzend, halb kletternd aufwärts, links und rechts unter unseren Sohlen schroffe Eiswände, hinunter bis ins dunkle Tal, links von Lauterbrunnen, rechts von den Eisgefilden hinter dem Mönch. Und nach 2 am Nachmittag stöhnt sie dann auf dem Gipfel, wie der Meyer festhaltet.
Ich hätte jetzt gerade das letzte Zitat ein bisschen. Also ich stelle mir einfach vor, man hat ja dort noch nicht mal Schuhe mit Gummisohlen gehabt. Also es ist ja wirklich Bergsteigen und nicht... Schon nur das Gletscher überqueren stelle ich mir schon schwierig vor mit dieser Ausrüstung.
Ja, also völlig, ja. Ich würde nicht wollen mit dieser Ausrüstung in dieser Zeit da raufklettern. Also ich glaube, man kann sich das schon vorstellen. Die sitzen wirklich halb auf dem Grat und robben irgendwie auf den Gipfel rauf. Ja. Weil du hast ja keinen guten Halt. Aha. Ich meine, heute hast du die ganzen Steigeisen und Pickel und so, da kannst du dich heben. Und die sind da irgendwie ein bisschen sich am Seil am Heben und rutschen da den Hochruhe.
Ja. Bis jetzt sind es wirklich wie so... Wie so Jugendliche, die irgendwie eine lustige Idee hatten und weißt so wirklich so ein leichtsinniges Abenteuer.
Ja, sie haben sicher nicht gewusst, auf was sie sich einlassen, sondern haben sich einfach müssen auf ihre Führer verlassen, die in dem Bericht namenlos bleiben. Also, die Meyers hätten das wahrscheinlich selber nicht können bewerkstelligen. Aha. Das dürfen wir nicht vergessen bei diesen ganzen Bergsteigergeschichten, dass ja da eben immer noch viele Namenlose dabei sind, die überhaupt als Träger, als Führer das überhaupt möglich machen. Aber eben, wir sind jetzt auf dem Gipfel. Man freut sich über den wolkenlosen blauen Himmel und der Meier versucht dann auch zwar vergeblich den heimischen Jura in der Ferne zu sehen. Was man aber merkt ist, es schwingt jetzt schon nicht nur einfach Vergnügen mit, sondern es geht ihm auch um ein bisschen wissenschaftliche Interesse und die Erkenntnis. Er vergleicht dann ein bisschen seine Beobachtungen mit dem, was er zum Beispiel vom De Saussure, vom Mont Blanc weiss. Er stellt nämlich fest, dass im Gegensatz zu der Expedition damals bei ihnen keine Anzeichen von einer Höhenkrankheit zu sehen sind. Also keine Übelkeit, keine Ohrensausen, sondern dass es ihnen eigentlich gut geht, soweit. Der Abstieg gelingt auch. Allerdings macht sich jetzt die lange Tour und die Sonne offenbar bemerkbar. Er berichtet nämlich, dass jetzt ein Gemsjäger oder Führer plötzlich vor Furcht alle Besinnung zu verlieren droht hat. Und er klagt über Augenschmerzen, weil, wir erinnern uns ja, sie haben ja alle gedacht, wir müssen ja gar keinen Sonnenschutz auf die Augen nehmen, weil da gewöhnen sich ja die Augen dran. Bei ihm offenbar hat das nicht mehr geholfen. Sie müssen ihm die Augen verbinden und ihn dann am Seil wieder runter bis zu ihrem Nachtlager führen. Der Meier sagt, die Sonne an sich sei ja nicht so schlimm, außer brennen auf der Haut durch die Schärfe der Luft und den Reiz der Sonne. Und sein Tipp ist, und das sollte man jetzt besser nicht nachmachen, als Schutz gegen die Sonne oder als Hilfe ist. Doch um dieses und das darauf gewöhnlich folgende Schälen der Haut zu verhüten, ist nichts besser, als sich das Gesicht unaufhörlich mit Schneewasser oder Schnee zu befeuchten.
Genau, gewusst, dass, er da, dass das seine Idee war.
Wieso?
Ja, weil es so naheliegend ist, oder? So ein bisschen kühle auf die Haut.
Ja, im Nachhinein hilft das wahrscheinlich schon, aber als Schutz sicher nicht. Ja. Also bitte da sich gut eincremen bei solchen Sachen. Glücklicherweise hat sich aber der Führer dann wieder erholt, so sagt der Meier, mit Ausnahme einiger Geschwulst um Nase und Augen. Also ein bisschen Schaden hat er offenbar schon davon getragen. Der Rest ist jetzt recht unspektakulär. Zusammen steigt man jetzt wieder ins Lötschental runter. Man trennt sich von den Gemsjägern in Versicherung, dass sie sie auch würden in Zukunft wieder begleiten, wenn sie sich dann wieder würden, auf solche Abenteuer ins Jungfraugebiet wagen. Für den Johann Rudolf Meier ist damit der Beweis erbracht, dass ein mehrwöchentliches Leben in diesen Eismeer möglich ist, dass wir das Finster Ahorn besteigen können, was damals als höchster Gipfel von der Schweiz angenommen wird. Was nicht ganz unwahr ist, weil 1811 gehört ja das Wallis genau genommen nicht zu der Eidgenossenschaft. Und damit ist tatsächlich das Finster Ahorn der höchste Gipfel, weil ja dann all die Walliser Alpen Gipfel nicht dazu zählen. Und für den Johann Rudolf Meier ist klar, er will in einem Jahr wiederkommen mit Ausrüstung für Und jetzt kommt wieder die Wissenschaft mit jetzt barometrischen und trigonometrischen Messgeräten sowie Möglichkeiten, um die Atmosphäre zu messen, den Schall zu messen, den Siedepunkt vom Wasser zu messen. Also jetzt, wo man sieht, es ist machbar, folgt doch schon auch noch die wissenschaftliche Seite.
Ja.
Der Meier macht auch unterwegs immer wieder Beobachtungen, die ihn erstaunen lassen. Und auch zeigen, dass es ihm bei der ersten Jungfrau-Expedition schon nicht nur einfach ums Sportliche oder das Abenteuer geht. Er stellt zum Beispiel fest, Zitat, «Überraschend für uns war, es in dieser Höhe, wo weit umher kaum eine Flechte am Gestein Nahrung findet, allerlei Blätter von Bäumen auf dem Schnee zu finden, die nur tief in der unter uns befindlichen Talwelt gegrünt hatten. Ebenso fanden wir auf dem Schnee hier noch ganz frisch einen Schmetterling vom Geschlecht der Sphinge und Bienen, aber erstarrt und tot.» Er vermutet jetzt auf das aber, dass eben der Wind die Sachen da aufgetrieben hat.
Aha.
Und verpflanzt hat. Und er macht dann aus dem gerade den Analogieschluss und eine Erklärung dafür, wie es dann möglich ist, dass zum Beispiel auch Inseln, die weit entfernt von irgendeiner Landmasse sind, können eine reiche Vegetation haben oder Pflanzen aufweisen, die es auch auf dem Festland gibt. Also für ihn ist das durchaus auch von Forschungsinteresse. Er beschreibt dann auch so ein bisschen die geologische Zusammensetzung von der Jungfrau und stellt dabei dann eben auch fest, dass sie nicht aus Kalkstein besteht, wie das frühere Theorien behauptet haben. Und da fällt ihm noch etwas auf, und zwar, dass die Oberfläche der Gletscher zwar mit Laub und Erde und Stein bedeckt ist, wenn man aber in die Spalte hineinschaut, dort ist alles klar.
Mhm.
Und das versteht er nicht ganz, wie das möglich ist, dass die Sachen zwar oben aufliegen, im Gletscher innen verschwindet dann aber.
Ja.
Und er zitiert jetzt da oder gibt eine Erklärung. Die Elpler behaupten, die Eisschründe behielten nichts bei sich, was in sie hinabfiele, sondern der Gletscher stieße es nach einem Zeitraum von Jahren immer wieder auf derselben Stelle aus. So habe man längst hinabgestürzte Steine, Gemsen, Holz und dergleichen wieder auf der Oberfläche des Schnees gefunden. Und sein Urteil dazu, Zitat, «Die Sache ist wohl ein Märchen.» Also für ihn scheint es noch unvorstellbar, dass ein Gletscher eine bewegte Masse ist, wo in Bewegung ist, wo auch Sachen transportiert. Und da muss man auch fairerweise sagen, Glaziologie ist da in den Anfängen und entwickelt sich selber auch erst im Zusammenhang mit dem Alpinismus im 19. Jahrhundert.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, es ist ja gar nicht so naheliegend, wenn man so die riesige Masse sieht. Und auch, also ja, ich hätte jetzt mir auch nicht unbedingt die Frage gestellt, wieso, oder hätte ich das auch nicht gerade beantworten können, wieso jetzt der Gletscher mega klar ist. Hm. Aber ja, eben so in dem... In dieser aufklärerischen Neugier stellt man sich dann halt wirklich jede Frage, die einem noch so trivial könnte erscheinen.
Aber eben, das stimmt. Aber interessant finde ich auch die Antwort von den Alpler, die verwirft ja. dann als irgendwie ist nicht qualifiziert. Das kann irgendwie nicht sein. Das muss ein Märchen sein. Also, das Erfahrungswissen tut er dann nicht.
Ja. Er ist schon der Empiriker und nicht die, die dort wohnen.
Genau. Die ganze Expedition hat dann auch ein Nachspiel. Sie wird zu einem Meilenstein, erregt auch grosses Aufsehen, nicht zuletzt, weil ein Meier seinen Bericht in den Misszellen der neuesten Weltkunde von auch einem bekannten Heinrich Zschokke grossen Absatz und Verbreitung findet über das Verlagshaus Surländer in Aarau. Und das erregt nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Widerspruch und Kritik. Insbesondere auch im Berner Oberland, wo man offenbar nicht will auf sich sitzen lassen, dass da ein paar Grüezi aus dem Unterland. Die ersten sind, wo ein 4000er, das war die erste 4000er-Besteigung der Schweiz, bewerkstelligt haben. Und sie tun das insbesondere damit begründen, dass man die angeblich auf dem Gipfel platzierte Fahne im Tal nicht sehen können.
Mhm. Ja, das Strava-Link hat man dann noch nicht gehabt, oder? Dann hat man eine Fahne auf den Gipfel stellen.
Ja, genau. Und die war eben nicht sichtbar gewesen, darum ist da auch bezweifelt worden, dass die Jungfraubesteigung wirklich so stattgefunden hat. Das ist auch mit dem Grund, neben den anderen, die wir schon kennen, dass sich der Johann Rudolf Meyer entschließt, ein Jahr später eine weitere Expedition Richtung Berner Oberland zu unternehmen, und zwar im Sommer 1812.
Mhm.
Die Gruppe ist jetzt schon einiges grösser und auch das Mobiliar, das sie mitführen. Einerseits ist der Johann Rudolf Meyer dabei, sein Bruder der Hieronymus wieder, ein Herr Thilo, der Rektor an der Kante war in dieser Zeit, sowie die beiden Söhne von Johann Rudolf, ein Gottlieb und ein zweiter Johann Rudolf. Die werden ergänzt durch Träger ab dem Grimsel sowie Alphirte Gemsjäger als Führer. Die haben jetzt auch Namen. Der Alois Volken und der Josef Portis aus dem Wallis und ein Oberhasler, der Kasper Huber und ein Arnold von Melchtal, die da mit ihnen mitsteigen. In der zweiten Besteigung da haben wir einen Bericht aus den Federn von Heinrich Tschokke, wo sich dann das hat beschrieben. Und er findet und macht das explizit, man müsse jetzt auch die Namen von diesen Führern nennen, weil die eben so bemerkenswert und unverzichtbar gewesen sind.
Okay, ja.
Also die vorher Anonymen bekommen jetzt ein Gesicht. Mhm. Ob es sich um die gleichen Führer handelt, das wird nicht klar. Die ganze Logistik ist jetzt auch schon grösser. Also nicht nur eine grössere Gruppe, was mehr Lebensmittel bedeutet, sondern eben auch wieder Stangen, Seil, Instrument für die ganzen Messungen, die sie planen zu machen, sowie zwei Matratzen und Bettdecken werden auch mitgeschleicht. Feuerholz trägt man auf. Und das haben dann auch die Träger immer wieder müssen auf den Gletscher rauf, aus dem Tal nachführen. Also die sind mit noch einigem mehr an Laufarbeit beschäftigt gewesen. Dass man die ganzen Versuche mit einem grösseren Ernst geplant hat, sieht man auch daran, dass man in Aarau, in Thun, Luzern Messstationen für Temperaturmessungen eingerichtet hat. Dass man dann die Tagesmessungen, die man im Jungfraugebiet macht, auch immer wieder mit Referenzwert nachher kann vergleichen. In Aarau übernimmt die Messung der Heinrich Tschokke selber höchst persönlich, und zwar ist das Thermometer in Aarau am Laurenzen-Tor-Turm angebracht gewesen, wo wir heute ja nicht mehr haben. Ja, Richtung Schlossplatz ist der ja gestanden. Im Gegensatz zu der ersten Expedition hat sich jetzt die Gruppe auf dem Grimselpass installiert, im Hospiz, das es damals dort gegeben hat, und versuchen jetzt den Zugang von Osten, wo man auf der ersten Expedition noch links liegen gelassen hat. Am 25. Juli brechen sie auf Richtung Fieser Gletscher und Finster Aarhorn, weil das erste Ziel ist jetzt eigentlich, das Finster Aarhorn als grössten Schweizer Berg damals zu besteigen.
Aha.
Der Johann Rudolf Meyer war so ungeduldig, dass er sogar schon mit dem Hirtenknab früher los ist und der Nacht auf dem, Zitat, nackten Felsen unter kaltem Himmel ohne Feuer verbracht hat.
Hirtenknabe.
Ja, die anderen Begleiter steigen dann noch, doch der Aufstieg zum Finster Aarhorn, der weitere, ist dann nicht möglich. Das Wetter schlägt um, er ist gezwungen, ins Hospiz zurückzukehren, und ein erneutes Vordringen scheint jetzt nicht möglich. Man hat dort teilweise auch müssen, ein bisschen das Instrument überstürzt im ersten Lager, das man gemacht hat, zurückgelassen. Die liegen also jetzt noch draussen rum. Und man kommt jetzt nicht mehr raus bis zum 15. August. Also fast zwei Wochen oder mehr als zwei Wochen, die sie in dem Hospiz zubringen müssen, bevor man einen erneuten Angriff Richtung Finster Aarhorn machen kann. Leider entdeckt man dann aber, dass dort die zurückgelassenen Instrumente teilweise erfroren, manchmal auch kaputt gewesen sind. Auch ein Teil der Reisegruppe ist jetzt gar nicht mehr da. Also die sind auch schon wieder abgereist Richtung Unterland.
Vernünftig.
Was jetzt interessant ist am neuen Bericht vom Tschokke während
der Bericht von Meyer sehr viel Wert erlegt auf die wissenschaftlichen Vergleiche, Beobachtungen, die er macht. So ein bisschen das Empirische, teilweise auch ein bisschen abenteuerlich und die Gefahren, die sie da zu bewältigen haben, kommt jetzt im Jockeys im Bericht immer mehr also die Naturschönheit zur Geltung, wo die Gruppe auf ihrer Reise da erlebt hat. Und er schildert zum Beispiel Folgendes. Und da kommt mir so ein romantisches Gemälde in den ja. Sinn. Zitat: Die Sonne versank hinter dem Mont Blanc. Kaum verglüht an seiner Spitze ihr letzter Funke, so schwebt der volle Mond aus Eisgipfeln ins finstere Blau hervor und goss sein kaltes Licht auf das weiße Gefilde herab.
Okay, ja.
Schön, nicht?
Ja, ist sehr so eine lebendige Beschreibung von der Natur.
Ja, und sehr so eben die Schönheit, die da drin liegt.
Organisch.
Ich hätte dir gerade noch eine. Zitat: Die Rhone schien ein matter Silberfaden. Die Länder der Menschen waren unter uns wie ein dunkles Meer. Die Alpen mit den schneeigten Gipfeln waren nicht wie Berge, sondern spielten aus dem Düstergrün ihres Grundes wie Wellen hervor, deren Spitzen schäumen. Das ist wie ein Gedicht.
Ja. Ist auch noch spannend, weil ja gerade, also jetzt im Retrospektiv die Romantik ja eher als Gegenbewegung zu der Aufklärung auch beschrieben worden ist, weil halt eben Natur ja eben beseelt irgendwie beschrieben worden ist und eben...
Dass man sich auch will distanzieren von dieser nüchternen Klassifizierung Beschreibung und Aneignung ein Stück weit.
Und das ist ja jetzt ein bisschen beides, oder? Man tut das irgendwie alles vermessen und gleichzeitig aber auch ja, vielleicht fast mit einer kleineren Ehrfurcht so die Lebendigkeit von dem Unbekannten irgendwie geniessen.
Ich glaube, genau darum kann man eben sagen, dass nicht nur die Reise, sondern auch der Bericht darüber wirklich so ein bisschen einen Wendepunkt darstellt, von wie man sich den Alpen nähert. Eben nicht nur den wissenschaftlichen Anspruch und Interesse, sondern eben auch immer mehr einerseits den Willen, so Berge einfach zu besteigen, damit man sie bestiegen hat, aber eben sich an der Schönheit von der Natur erfreuen oder zumindest das dann medial zu vermitteln, wie das der Heinrich Jocke mit dem Bericht übernommen hat. Die Gruppe nimmt jetzt das Wacker in Angriff, steigt Richtung Finsteraarhorn vom Grimselsee, wo sie nochmal eine Nacht gemacht haben, über den Oberaargletscher. Und sie erreichen dann zuerst das Oberaarhorn, wo sie besteigen tun. Und jetzt kommt so ein Moment, wo ich Zweifel habe, ob das wirklich so stattgefunden hat. Und nicht nur ich, sondern auch andere, die sich mit dem beschäftigt haben. Wo der Teil von dieser Gruppe auf dem Oberaarhorn steht, sie haben sich vorher geteilt, die einen sind schon weiter, da beschliessen die beiden Walliser, Führer, der Herr Volken und Portis, zusammen mit dem Arnold vom Melchtal, wo sie da begleitet, die beschliessen jetzt noch das Finsteraarhorn zu besteigen. Und man ist zu dem Zeitpunkt aber schon 6 Stunden aufgestiegen, Richtung Oberaarhorn, und es ist 1 am Nachmittag. Im Bericht heisst es jetzt vom Jocke, Zitat: Ich erzähle Abenteuer, wie sie mir dieselben am Abend berichteten. Zitat Ende.
Also er ist nicht Augenzeug.
Er ist nicht Augenzeug und auch der Meyers Sohn, der den Bericht verfasst hat, der zweite, auch der hat das in dem Sinn auch nur von weitem gesehen, so sagt er. Er berichtet zumindest, dass jetzt die drei, der Führer mit dem Arnold Abbühl, die beiden, innerhalb von 3 Stunden ein Finsteraarhorn von Südwesten her bestiegen hätten. Sodass sie am 4 Uhr am Nachmittag auf dem Gipfel vom Finsteraarhorn gewesen sind, nachdem sie schon am Morgen 6 Stunden aufs Oberaarhorn gelaufen sind. Von dort steigen sie dann ab und man trifft sich dann am Fieser Gletscher, wo man dann nachher absteigt Richtung Aletschsee. Das wäre heute der Mariellensee. Ich weiss nicht, ob du dort schon gewesen bist. Da kann man so von der Bettmeralp zum Beispiel schön anwandern. Wo sie dann 6 Tage Pause machen. Und die brauchen sie, glaube ich, auch nach so einer Monstertour. Die Besteigung von Südosten aufs Finsteraarhorn, wer ein Bild von dem Berg vor Augen hat, der weiss, das ist eine ziemliche Nadel. wo da so in den Himmel ragt, vor allem je nach Perspektive, die man drauf hat. Und Normalroute heute wäre eigentlich mehr von Nordwesten.
Aha.
Also sie sind eigentlich gegenüberliegend und nicht die naheliegendste Route und machen das in 3 Stunden. Und da sind darum, vielleicht stimmen da die Zeiten nicht ganz in dem Bericht, aha, vielleicht sind das am Schluss doch 2 statt nur noch einem Tag gewesen, aber das wäre eine rechte,
ja,
Leistung, die die da gebracht haben.
Ja, also ich habe den Berg vor Augen, aber ich kenne mich natürlich überhaupt nicht aus, wie schwierig so etwas ist. Ich nehme mal an, es ist schwierig und ich bin jetzt auch bei allen anderen Sachen ein bisschen skeptisch, eben, dass man überhaupt auf den Gletscherkomplex raufkommt mit all dem Gepäck und so.
Ja. Ja, also das ist, denke ich, nicht zu bezweifeln. Aber beim Finster Aarhorn, das gilt, die 3 Herren, Bortis, Volken und Abbühl, die gelten zumindest auf Wikipedia, werden sie als Erstbesteiger 1812 angegeben. Aber eben, es gibt da nicht eindeutig, dass man sich da einig ist, ob das wirklich sie gewesen sind, die das jetzt mal in dieser Reise geschafft haben. Die Gruppe, nachdem sie sich erholt am Marialensee, steigt dann wieder auf. Man trifft sich mit den anderen, wo man sich getrennt hat, vor dem Finster Aarhorn schon, beim Grünen Horn, also das heutige wahrscheinlich Grossgrünhorn, am Concordiaplatz. Und der Gottlieb und der Jerome, der Onkel und der Brüder vom kleineren Johann Rudolf Meyer, die trifft man dort wieder. Am Grünhorn werden jetzt Messungen gemacht, Temperaturen zum Beispiel. Der Grossteil der Gruppe beschließt jetzt da auch, zurück zum Grimsel zu gehen, nachdem man da die Messungen gemacht hat. Nur der Gottlieb und die beiden Walliser, die entscheiden sich jetzt nochmal für eine Jungfraubesteigung. Weil wir wissen ja immer noch, das ist ja immer noch angezweifelt worden, dass das überhaupt hätte gemacht werden können im Jahr vorher. Und am 3. September bricht jetzt die verbliebene kleine Gruppe auf am 5 Uhr am Morgen zur Jungfrau. Und sie steigen ziemlich gleich wie ihre Vorgänger ein Jahr früher auf, ein bisschen weiter östlich über den Grat. Wobei sie dann auch mit Messer müssen Tritt ins Eis kratzen oder schlagen, dass sie da überhaupt Halt finden und erreichen dann um 2 am Nachmittag den Gipfel. Von dieser angeblichen Fahne, wo man ja behauptet hat, hätten wir ein Jahr früher dort platziert, ist nichts mehr zu sehen.
Okay.
Wie auch immer. Entweder ist sie vielleicht weggeweht und so weiter. Es kann ja viel passieren, ja, in einem Jahr. Was auch jetzt klar ist, die Bergsteiger von 1812, der Gottlieb Meyer, der lädt jetzt eine rote Fahne dort oben und ihre Sichtung, die wird jetzt auch bestätigt im Tal.
Also ich habe noch gedacht,
der Zweitbesteigung gibt es keinen Zweifel.
Ja. Ich habe noch gedacht, der Rot ist ja auch ein bisschen, sieht man ein bisschen besser als Schwarz.
Vielleicht liegt es auch an der Farbe.
Ja.
Mit dem endet aber die Gipfelabenteuer von dieser Expedition, weil für eine weitere Besteigung von Mönch, wo man auch noch sich überlegt, muss man wieder aufgeben wegen dem Wetter. Und auch so kehren jetzt auch die Zweitbesteiger zum Grimsel zurück. Unterdessen haben die dort aber auch nochmal eine Expedition auf sich genommen. Sie haben nämlich immer noch etwas, was sie haben wollen, nachforschen, schon der Johann Rudolf Meyer im ersten Jahr, ein Geheimnis von diesen Gletschern, das ihm noch nicht bewiesen war. Und zwar, ob man eine Passage durchs Eismeer, der Gletscher heisst heute immer noch so, hinter einem Mönch durchfindet, um auf Grindelwald zu kommen.
Aha.
Und das wird tatsächlich gemacht.
Aha.
Also während die Eindgruppe noch auf die Jungfrau ist, macht die andere die Passage auf Grindelwald. Aha. Ja, da kann man sagen, das Gesamtergebnis von diesen 2 Meier-Expeditionen, Besteigung vom ersten 4000er in der Schweiz, die Jungfrau.
Aha.
Und wenn es dann so stattgefunden hat, im Jahr darauf auch der höchste Berg von der damaligen Schweiz, Walliser Alpen ausklammert, nämlich das Finster Aarhorn, und diverse weitere Messungen und Beobachtungen, die sie da angestellt haben und haben können machen.
Aha.
Glücklicherweise kehren dann auch alle wohlbehalten zurück.
Ja, und das ist eigentlich auch noch, also wenn man sich so genau überlegt, eben der Johann Rudolf Meyer, hätte ich jetzt nicht unbedingt als Bergsteiger porträtiert, wenn ich ihn jetzt hätte müssen vorstellen. So, ich in glaube, Aarau ist er für andere Sachen bekannt.
Ja, das ist er sicher. Ich habe jetzt einfach vor allem auch den Alpinismus spannend gefunden. Hm. Und um dir nochmal einen schönen Blick zu geben und auch ein bisschen nochmal zu illustrieren, dass eben die Expedition so ein frühes Zeugnis davon ist, dass man auch zur Freude und zum Spass in die Berge geht, zum Ergötzen an den Naturschönheiten, würde ich dir nochmal ein Zitat vorlesen.
Sehr gerne.
Ja. Aus dem Heinrich Tschokke seinem Bericht. Das ist jetzt noch eine für alle Natur- und Bergfreunde, wo dann im Geist vom modernen Alpinismus, wie er dann erst noch entsteht, gross geworden sind. Zitat. Der Fischer und Aletsch Gletscher und See gewähren dem Liebhaber der landschaftlichen Natur Aussichten, die ihn für die kleine Mühe vollkommen entschädigen. Vom Hospital auf der Grimsel aus kann man Abstecher nach allen Gegenden hin machen und bei üblem Wetter immer dahin zurückkehren, um sich zu erquicken. Die Bedienung an einem so entlegenen Orte ist über alle Erwartung gut und ohne dass der Wirt darum jeden für einen reichen Engländer hält. Ich habe das jetzt genommen, weil ich finde, das tönt jetzt schon fast nach Werbeprospekt. Ja. Man soll doch auch sich die Schönheiten von der Natur im Berner Oberland anschauen, von der Angst vor Bergen und Gipfeln und den sagenumwobenen mystischen Ort, wie sie bis in die frühe Neuzeit geholt haben, ist jetzt da, glaube ich, nicht mehr viel zu spüren, sondern wie das ja das Meyers vorgemacht haben, Natur oder Berge sind nicht nur etwas zum Erkunden, wissenschaftlich, sondern eben immer mehr auch etwas zum Genuss.
Ja.
Auch wenn sich vielleicht Geister scheiden, ob Bergsteigen ein Genuss ist. Ich kann da alles sehr gut nachvollziehen, was sie da beschreiben. Ich weiss nicht, wie es dir geht dabei.
Ja, ich glaube, gerade auch, gerade weil es ja auch gefährlich ist, ist es vielleicht ein bisschen ein Reiz, so etwas zu machen. Und das ist etwas, wo, also ja, ich glaube, vielen, vielleicht nicht allen, aber vielen heute vertraut ist, so die Faszination am Bergsteigen.
Hm.
Und das finde ich auch spannend an deiner Geschichte. Eben, wir haben jetzt viel so ein bisschen von Wendepunkt geredet. Vielleicht noch einen kleinen Literaturhinweis. Ich habe jetzt da noch schnell auf meinem Handy gegoogelt, weil ich den Namen vom Buch vergessen habe.
Ja.
Patricia Putschert, die ja auch schon genannt worden ist in unserem Podcast, hat geforscht auch zu Bergsteiger. Ihr Buch heisst «Kolonialität und Geschlecht im 20. Jahrhundert».
Ja, ja.
Das kennst du vielleicht.
Ja.
Da geht es ja halt eben ums 20. Jahrhundert, aber sie tut dann die weisse Schweiz mit dem Bergsteigen verbinden und es ist auch eine geschlechtergeschichtliche Perspektive.
Mhm.
Eben, es ist jetzt sehr eine männerlastige Geschichte, aber man könnte das eben auch, den Wendepunkt, symbolisch ein bisschen deuten. Du hast angefangen mit Expedition und eben gerade so die Entdeckerlust im 19. Jahrhundert ist auch etwas, was sich dann global von Europa sehr fest ausbreitet.
Genau. Und
da könnte man noch ganz viel in die Geschichte hineininterpretieren, auch wenn man jetzt hier einen sehr spannenden Einblick jetzt in die einzelne Expedition hat.
Man könnte jetzt auch die ganze Geschichte vom Alpinismus, die zieht sich natürlich weiter. Eben, in Mitte 19. Jahrhundert ist das Feng ein Elitephänomen, wer in die Berge geht, bergsteigen. Also Personen wie Johann Rudolf Meyer, die solche Expeditionen unternehmen. Und in dieser Zeit, Mitte 19. Jahrhundert, findet dann auch der grosse Run auf all die 4000er in der Schweiz statt, wo diverse, sowohl Engländer wie aber auch Schweizer, probieren da die Ersten zu sein. Und das setzt sich natürlich dann fort, auch im kolonialen Kontext.
Genau.
Also darum spielt das ja bei der Frau Purchert eine Rolle, dass dann eben die Europäer auch anfangen, andere Weltregionen, die Gipfel zu besteigen, im Sinne von so einer Inbesitznahme und sich, und das ist jetzt da vielleicht auch ein bisschen deutlich geworden, um sich natürlich gleichzeitig auch zu unterstützen lassen mit diversen Tragenden, die da die Waren für sie überhaupt in Gipfelnähe bringen. Aha. Ich habe das sehr eindrücklich gefunden, zum Beispiel die SRF-Doc, die kürzlich gelaufen ist über den Everest und die Logistik, die dort stattfindet, wo natürlich mittlerweile ein wichtiger ökonomischer Faktor für die Region ist. Aber das in unserem Empfinden immer noch einfach der Bergsteiger, meistens männlich, wo dann den Gipfel besteigt und die Logistik und all die Menschen hinten dran, die das helfen, möglich zu machen, die erwähnt man, wenn überhaupt, am Rand. Darum finde ich es eigentlich auch noch spannend, dass der Heinrich Tschokke so viele Credits den weiteren Begleiter und Führer gibt in seinem Bericht, während im ersten Bericht die alle anonym und namenlos bleiben.
Ja, und im Verlauf der Zeit ja auch Prestige noch ein Motiv wird, um Berge zu erklimmen. Also, dass man der Erste will sein. Und das ja jetzt in deiner Geschichte ein bisschen auch vorkommt, eben mit den Fahnen, die man so sieht, aber dass man auch wirklich der Erste gewesen ist. Aber noch nicht so stark irgendwie. Eben, wie du sagst, es ist doch noch irgendwie den anderen Leuten, die dort mitgereist sind, auch noch Rechenschaft gedreht worden.
Die Aarauer Beteiligung am Alpinismus reisst übrigens nicht ab. Der SAC, der gegründet wird, Mitte 19. Jahrhundert, gehört die Sektion Aarau, oder damals noch Jura, zu den Gründungssektionen. Man sieht, Aarau ist vielseitig am Alpinismus mitbeteiligt. Unsere Folge neigt sich am Ende zu. Manuel, du hast sehr gut ausgehalten, trotz Verkältung.
Ja, danke, dass du mich vertreten hast. Es war schon von Anfang an vor, dass du heute oder diesen Monat die Folge machst und nicht ich.
Das mache ich gern, vor allem wenn ich da so ein bisschen in den Bergen rumwandern darf. Nächste Folge wird dann ein bisschen spezieller. Wir haben dann nämlich einen Gast. Das erste Mal, und der wird uns, der Gast, eine sehr spannende Geschichte mitbringen. Wir hoffen, ihr habt es auch spannend gefunden und wünschen euch gute Zeit. Falls ihr uns kontaktieren wollt, macht man das am besten unter
geschichten.aus.arau@gmail.com oder Instagram @geschichtenausaraupodcast.
Genau. Rückmeldungen, Lob, Anerkennung, Kritik, bitte direkt. Und damit mache ich Schluss, Manuel.
Ja, und ich gehe jetzt die verschollene schwarze Flagge suchen im Berner Oberland.
Ja, wird zuerst gesund. Aber dann schickst du ein Foto, wenn du es dann hast.
Okay, gut.
Also, tschüss, Manuel.
Ciao, Simon.
Und danke allen fürs Zuhören. Schöne Woche.